Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext für diesen Gottesdienst aus dem Buch Daniel im Alten Testament, 6. Kapitel, die Verse 20 bis 24. Früh am Morgen, noch in der Dämmerung, stand der König auf und eilte zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit ängstlicher Stimme nach Daniel. Er fragte: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Daniel sagte zum König: Lang lebe der König! Mein Gott hat einen Engel geschickt, der hat den Löwen den Rachen verschlossen. So konnten sie mir nichts antun. Mein Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Weder ihm noch dir gegenüber bin ich schuldig geworden. Der König freute sich sehr und befahl, Daniel aus der Löwengrube herauszuholen. Da holte man Daniel aus der Löwengrube. Er war völlig unverletzt, denn er hatte auf Gott vertraut. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Es ist noch früh am Morgen und es ist der Morgen nach einer grauenvollen Nacht, von der dieser Predigttext erzählt. Der Großkönig Darius, der mächtigste Mann seiner Zeit, eilt durch seinen Palast. Er rennt zur Löwengrube. Schwer atmend kommt er zum Stehen, Schweißperlen auf der Stirn, vor ihm der schwere Stein, der die Löwengrube versiegelt. Die Grube, die seinem Freund Daniel zum Grab werden sollte. Die ganze Nacht hat er gebetet und gefastet. Das war das Einzige, was der mächtigste Mann der Welt für seinen Freund tun konnte. Ohnmächtig musste er seine Rolle spielen in diesem traurigen Intrigenspiel, das dem Daniel zum Verhängnis wurde. Eifersüchtig haben andere Berater am Hofe Daniel eine Falle gestellt. Dem Daniel und dem Darius. Ihm, Darius, haben sie dieses unselige Gesetz eingeredet. Unter Todesstrafe sollte es verboten sein, 30 Tage lang irgendeinen Gott oder Menschen außer ihn, den Großkönig, um etwas zu bitten. 30 Tage, wo alle anderen Götter hinten anstehen sollten, ihm zur Ehre. Geschmeichelt hat das dem Großkönig. Und er hat sein Zeichen gesetzt unter das Gesetz der Meder und Perser. Den Daniel aber, den hatte er dabei nicht im Blick. Und der ließ sich sein Gebet nicht verbieten. Dreimal täglich, so heißt es am Fenster in Richtung Jerusalem, so betet Daniel zu seinem Gott. Nichts konnte ihn davon abhalten. Was konnte nun er tun, Darius, als sein Daniel auf frischer Tat ertappt wurde? Wie sie ihm sein eigenes Gesetz vorhielten, die Berater, das Gesetz der Meder und Perser, das unbedingte Einhaltung erforderte. Da wand er sich, der Mächtigste, machtlos im Netz der Intrige und musste letztlich Daniel, seinen Freund, in die Grube werfen lassen zu den Löwen. Und in dieser Nacht dachte er unentwegt an Daniel, wie er sich die Freiheit nicht nehmen ließ und an der Beziehung zu seinem Gott festhielt. Das hat ihn beeindruckt. Während er, Großkönig Darius, von seinen Beratern dirigiert, unfähig ist, seinen Fehler zu korrigieren, seinen besten Mann und Freund den Löwen zum Fraß vorwerfen ließ. Die Ohnmacht des Mächtigen. So steht er nun zitternd und bangend vor dem Stein, der die Löwengrube versiegelt. Und ich, der ich Darius voraus habe, das Ende der Geschichte zu wissen, sehe das Österliche in dieser Situation. So wie es die ersten Christen auch getan haben, wie der Großkönig in der Morgendämmerung zu dem riesigen Stein eilt, der die Höhle der Löwen versiegelt, wissend, dass es Grabstein und Grabeshöhle für seinen Freund sind und doch irgendwie bangend und hoffend, dass der Gott Daniels vielleicht ja doch die Macht hat, das Endgültige zu brechen. Und dann zeigt sich, der vermeintliche Todesort wird zum Ort des Lebens. Unversehrt, wie aus dem Ei gepellt, kommt Daniel aus der Höhle heraus, berichtet von einem Engel, der den Löwen die Mäuler verschlossen hat. Die ersten Christen werden an den Ostermorgen denken beim Hören dieser Geschichte. Wenn ich mir vorstelle, wie Daniel diese Nacht mit den Löwen in der Grube saß, denke ich mir allerdings auch, so angenehm wird es nicht gewesen sein. Auch wenn die Löwen vorerst wenig Appetit zeigten. Heraus aber kam er als gefestigter Mann, der klare Prinzipien bewiesen hatte, der damit gerechnet hat, dass er sterben wird, der aber auch mit der Möglichkeit gerechnet hat, dass Gott ihn rettet, der unabhängig, ob nun das eine oder das andere eintritt, sich entschieden hat und gesagt hat, ich lasse mir die Freiheit nicht nehmen, zu beten, an der Beziehung zu meinem Gott festzuhalten. Kein Gesetz kann mich davon abhalten. Weil ein Gesetz, das das tut, grundfalsch ist. So kann er auch dem Großkönig dann am Morgen sagen, ich bin nicht schuldig geworden, weder an Gott noch an dir, obwohl ich dein Gesetz missachtet habe, weil dein Gesetz grundfalsch war. Die Bibelforschung sagt uns, dass die Geschichte von Daniel im 2. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben worden sind. Das ist einige Jahrhunderte, zwei Jahrhunderte nach der Zeit des Exils, in der die Geschichte selber spielt. Der Zeit, als Jerusalem zerstört und viele Juden nämlich nach Babylonien verschleppt wurden. Der Verfasser greift im 2. Jahrhundert vor Christus auf die alten Geschichten zurück, denn er erlebt in seiner Zeitgeschichte etwas ganz Ähnliches. In der Zeit des Verfassers des Daniel-Buches herrscht der Herrscher Antiochus der Vierte. Und auch von dem wird berichtet, wie er die Menschen rumschubst, wie er ihnen vorschreiben will, wer sie sind, welcher Kultur sie angehören sollten und welchen Glauben sie haben sollten. Der war nämlich Hellenist durch und durch und hat gesagt, griechische Götter jetzt hier, in meinem ganzen Reich. Euer jüdischer Gott hat da keinen Platz. Und er hat einfach eine Zeus-Statue in den Tempel in Jerusalem gestellt. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist für einen Juden harter Tobak. In den Tempel Gottes wird eine Zeus-Statue gestellt und er sagt, könnt weiter beten. Ne? Ab jetzt zu Zeus. Der Verfasser denkt zurück, wie ähnlich es den Juden im babylonischen Exil erging. Während er im Daniel-Buch die Geschichten aus dem Exil erzählt, vertauscht er ganz bewusst die Namen der Herrscher und deren Volkszugehörigkeit. Es gab nie einen medischen König Darius. Einen persischen gab es später dann schon. Für die damaligen Leser muss das augenfällig gewesen sein. Für die ist das noch nicht so lange weg. Denen ist das sofort aufgefallen, aus unserer heutigen Perspektive, was weiß ich, Meder und Perser und Babylonier, geht alles durcheinander und Assyrer, wer da alles so herrschte. Für die damaligen Leser war das klar, dass hier die Namen vertauscht sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass das kein Missgeschick ist, sondern der Verfasser vertauscht ganz bewusst die Namen. Er sagt damit, dass Herrschernamen letztlich austauschbar sind. Es gibt sie genug. Typen, die anderen Menschen und ganzen Völkern meinen, vorschreiben zu können, welche Identität die ihre zu sein hat und wen sie anzubeten haben und die dafür über Leichen gehen. Es gibt sie alle Zeit, es gibt sie damals, es gibt sie heute. Aber heute haben wir Alma getauft und haben gesagt, der Herrscher über dein Leben soll Gott sein, kein Mensch. Und wenn sich ein Mensch anmaßt, diese Position einzunehmen, dann ist dem zu widersprechen. Über einen Menschen herrscht nur Gott. Und die Taufe verbindet uns untrennbar mit Jesus Christus, den Auferstandenen. Nichts kann Alma von der Liebe Gottes mehr trennen. Gott hat ihr seine Liebe geschenkt in Jesus Christus. Und ich wünsche ihr, dass sie eine starke Beziehung zu Gott auch von ihrer Seite her aufbauen kann. Eine Beziehung, die ihr Halt gibt in ihrem Leben, die sie auch resilient, sprich widerstandsfähig macht in Krisenzeiten. Dass sie sich geliebt weiß und diese Liebe weitergeben kann, dass ihre Beziehung zu Gott sie auch resistent macht gegen anmaßende Machtansprüche von Menschen und ihr Zuversicht gibt in allem, was das Leben für sie bereithalten wird und auch über den Tod hinaus Zuversicht schenkt. Ich bin mir nicht sicher, in was für eine Zeit wir Alma gerade hineingeleiten. Krisenmodus war das Wort des Jahres 2023. Also es hängt so eine Krise an der nächsten und vieles hängt miteinander zusammen. Wir wissen nicht, was auf Alma noch alles zukommen wird. Aber wir können ihr unser Vertrauen auf Gott ans Herz legen, das uns mit Gott verbindet, das uns selber auch Halt gibt in unserem Leben. Und mit der Taufe stellen wir sie unter die Herrschaft Jesu Christi, auf dass sie frei sein möge, wie Daniel frei war von den Herrschaftsansprüchen anderer Menschen, auf dass sie mit Zuversicht einstehen kann für ihren Glauben, ihre Werte und auch für andere Menschen im Vertrauen auf Gott. Amen.